Liebe Gemeinde, zunächst mal herzlichen Dank, dass meine Frau und ich wieder hier sein dürfen und mit euch Gottesdienst feiern. Wir tun das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wie ihr wisst. Ich habe einen Predigtext ausgewählt, der in die Passionszeit passt, wie ich meine, aus dem Johannesevangelium Kapitel 15. Wir haben ja vorhin schon aus Kapitel 14 etwas gehört und eine Übersetzung, die ich sehr liebe. Da heißt es in dem Text, den Gudrun Mähler gelesen hat, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Warum sagt er das? Im Johannesevangelium sind uns die sogenannten Abschiedsreden Jesu überliefert. Durch diese Abschiedsreden will er seine Jünger auf das vorbereiten, was dann jetzt kommen wird. Als schwere Zeit für sie, dass sie da gut durchkommen. Sie sollen sich nicht erschrecken bei dem, was passieren wird. Oder durch das, was passieren wird, der Blick in seine Passion macht das ja deutlich. Und das, was Jesus sagt, ist ja so etwas wie eine Richtlinie, ein Wegweiser für die Jünger, dass sie durch Krisenzeiten durchkommen. Und was für die Jünger gilt, gilt ja eigentlich auch für alle, die an Jesus glauben, alle Nachfolger. Wir wissen ja, wie unterschiedlich das bei uns sein kann. Ich lese uns jetzt mal diesen Text vor. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 15 ab Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, damit euch der Vater gibt, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Soweit dieser Text. Bleiben in der Liebe Jesu. Darum geht es. Das Thema kennen wir. Aber es drängt sich die Frage auf, bleiben in Jesu Liebe, wie geht das denn? Oder wie gelingt das? Wie kriegt man das hin? Jeder Christ will das doch. Und trotzdem kriegen wir es nicht automatisch und immer hin. Jesus fordert seine Jünger, seine Freunde auf, bleibt in meiner Liebe. Und wir wollen versuchen herauszufinden an diesem Text, wie das gelingen kann, dass wir in seiner Liebe bleiben. Bleiben in Jesu Liebe, ich teile diese Textaussage in drei Teile. Bleiben in Jesu Liebe, das gelingt aufgrund seiner Wahl. Das gelingt Kraft seines Opfers. Und das gelingt in seiner Freude. Fragen wir also mal in den Text hinein, wie ist es denn zu dieser Verbundenheit gekommen zwischen Jesus und seinen Jüngern und uns Nachfolgern? Der Text hilft uns da schon auf die richtige Spur. In Vers 16 heißt es, ich habe euch erwählt. Wie muss man sich das vorstellen? Es bedeutet nicht, dass Jesus aus einer Vielzahl von Kandidaten ein paar herausgesucht hätte, wie man Waren aus einem Sortiment auswählt und auf gute Qualität achtet oder vielleicht ein Schnäppchen machen möchte. Das Wählen Jesu ist eine Tat Gottes, die auf uns Menschen ausgerichtet ist. Er wendet sich uns zu mit dem Ziel der Liebe und der Rettung. Wenn Jesus Menschen wählt, dann holt er sie heraus aus einem verkehrten Denken und Handeln. Ihr kennt wahrscheinlich, wie ich auch, Menschen, die sagen, Gott, Bibel und Kirche und Gottesdienst, das brauche ich eigentlich alles überhaupt nicht für mein Leben. Dieses Denken markiert Sünde. Sünde heißt, ich brauche Gott nicht, ich will ihn nicht. Und als wir uns verabschiedet, als wir zum Glauben kamen, haben wir uns von diesem Denken verabschiedet und losgesagt. Wenn Jesus also erwählt, dann holt er einen Menschen heraus aus seinem heillosen Zustand und stellt ihn hinein in den Strom der Liebe Gottes, die durch diese Welt geht. In Vers 9 heißt es, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das ist die Grundlage für die Wahl, die Jesus trifft. Die Liebe Gottes soll alle Menschen erreichen. Wir kennen das als Wort aus dem Johannesevangelium. Also, 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist Gottes Ziel. Was macht uns also zu Christenleuten? Nicht, dass wir uns auf Jesus zubewegt haben, sondern dass er auf uns zugekommen ist. Ohne diese von Gott auf uns zukommende Liebesbewegung wären wir verloren. Denn die Liebe Jesu wählt Sünder aus, um sie zu retten. Jesus hat es auf Leute abgesehen, die verkehrt, die gleichgültig, selbstherrlich, undankbar, stolz und überheblich sind, die für Gott nicht zu sprechen sind. Auf die hat er es abgesehen. Die möchte er erreichen. Jesu Liebe erwählt Menschen, also das merken wir schon, nicht nach Kriterien wie Brauchbarkeit oder Würdigkeit oder Verdienst oder Bewährung oder Aussehen oder Farbe oder Rasse, nicht nach unserer Liebenswürdigkeit. Jesus liebt eigentlich, wo letztlich nicht viel zu lieben ist. Gott hat in Jesus sogar seine Feinde geliebt. Und diese Gottesliebe weckt in uns das, was wir Gegenliebe nennen. Staunen, beglückt, können wir sagen, ich bin erwählt, ich bin geliebt, in meiner Unfertigkeit, so wie ich bin, unvollkommen, schwach und klein an Kraft, mit viel gutem Willen, aber wenig Kraft zum Tun des Guten. Solche Leute hat Gott erwählt. Deshalb rufen wir uns gegenseitig von diesem Text her zu, du bist geliebt und erwählt, Christenmensch. Gerade in Situationen deiner Anfechtung und Glaubensschwäche, wo es nicht so gut läuft oder nicht glatt geht. Gerade in Zeiten des Versagens oder wo unser Glaube ganz klein wird, da kann dich das trösten und festhalten. Also, erster Punkt, bleiben in der Liebe Jesu, das gelingt aufgrund seiner Wahl. Das ist unsere Basis. Dieses Sein Wählen hält uns ja gerade auch in Krisenzeiten und Schwierigkeiten, die unser Glaube durchmacht, auf der richtigen Spur. Bleiben in Jesu Liebe, das kann doch manchmal aber auch heißen, ich kehre zu Jesus zurück. Ich wende mich ihm wieder zu, weil ich daran erinnert werde, aufgrund seiner Wahl habe ich damals angefangen zu glauben und mich auf den Weg der Nachfolge begeben. Und Rückkehr zu Jesus für einen Christen in Krisenzeiten, das ist keine Schande. Das ist eine gute Chance, das ist der Normalfall, den wir nutzen dürfen. Bleiben in Jesu Liebe, das ist unser Thema. Wie gelingt das? Wir haben schon herausgearbeitet, aufgrund seiner Wahl. Jetzt schauen wir auf den zweiten Aspekt. Bleiben in Jesu Liebe, das gelingt Kraft seines Opfers. Die große Rettungsbewegung Gottes zur Welt, zu uns Menschen, wird erkennbar in dem Opfer, das Jesus gebracht hat. Durch diese Passionszeit begleiten uns dann schon Texte aus dem Johannesevangelium. Wir bereiten uns vor auf Karfreitag und Ostern und die Auferstehung und alles, was noch dazu gehört. Gottes Liebe ist in diese Welt gekommen und seine Rettungsabsicht ist nicht irgendwo hier oder da oder dort wirksam geworden, sondern umfasst die ganze Welt. Alle Menschen, alles Geschaffene, alle Kreatur. Sie ist in Jesus, an Jesus, an dem Kind von Bethlehem und dem Mann aus Nazareth, an ihn gebunden. Er kam von Gott, wurde Mensch, gekreuzigt, gestorben, begraben, und Gott hat ihn auferweckt. Das ist vollbracht. Und dass wir in der Liebe Jesu bleiben sollen und können, geht eben darauf zurück, dass es vollbracht ist. Er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz und Gott hat ihn auferweckt. Unser Text drückt das mit einem Bildwort aus, mit eigentlich ganz einfachen Worten. 15 heißt es, aus Sklaven oder Knechten sind Freunde geworden. Jesu Tod bewirkt diesen grundlegenden Wandel und unsere grundlegend andere Stellung zu Gott und zu uns selber. Wären wir noch Knechte oder Sklaven, dann wären wir das Eigentum eines anderen, einer anderen Kraft. Gezwungenermaßen wieder unseren Willen und in Unfreiheit und Willkür dieses Herrn ausgeliefert. Wessen Sklaven oder Knechte waren wir? Knechte der Sünde. Knechte des Gegenspielers Gottes. Der Macht also, die uns den Weg in die Freiheit der Kinder Gottes versperren will oder immer wieder verdunkeln und schwer machen. Aber wir sind nicht mehr Knechte. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind Freunde Jesu. Menschen, die er lieb hat, seine Vertrauten, die den Willen Gottes kennen. Es steht nichts Trennendes zwischen Gott und uns. Das ist kaum zu glauben. Aber es ist wahr nach dem Wort des Herrn. Ich lade uns ein, dass wir einen Moment bei diesem Bildwort noch stehen bleiben. Ich möchte uns einen Vorschlag machen, der uns helfen kann, das richtig zu verstehen. Deshalb lade ich ein, wer aufstehen kann, den bitte ich mal aufzustehen. Freiwillig und lade dazu ein, dass wir auf dieses Bild schauen und dem nachspüren, was das bedeutet. Frage, wie steht ein Knecht vor seinem Herrn? Stellt euch mal so hin, wie ihr euch vorstellt, dass ein Knecht vor seinem Herrn steht. Vielleicht ist es hilfreich, die Augen zuzumachen und sich einfach der Moment diesem Wort zu überlassen und auszusetzen. Wie steht ein Sklave vor seinem Herrn? Wenn ihr es körperlich ausdrücken könnt, so wie ihr das fühlt, ist das in Ordnung. Der Sklave wartet, was der Herr befiehlt. Und dann tut er's. Wenn er es nicht tut, wird er bestraft. So, beenden wir diesen Teil des Nachdenkens. Wir verlassen die Rolle des Sklaven, die Haltung des Sklaven. Jetzt bitte ich euch, stellt euch mal so hin, wie ihr euch vorstellt, wie man vor einem Freund steht. Wer die Augen zumachen will, kann das auch machen, muss man aber nicht. Stellt euch mal locker körperlich so hin, wie ihr euch vor einem Freund hinstellt. Das ist anders, ne? Gespürt, gefühlt, anders. Jesus sagt seinen Freunden, seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Also, verhaltet euch wie meine Freunde. Ich habe euch erwählt. Ich habe euch auf den Weg gebracht. Ihr dürft noch stehen bleiben, aber dürft doch wieder setzen. Wir kennen das aus Literatur, aus Geschichte, aus Erfahrungen, Berichten von heute. Über einen Sklaven wird verfügt. Er hat zu gehorchen, ohne dass er weiß, was sein Herr bezweckt. Und erst recht, ohne dass der Sklave zustimmt und einverstanden ist. Bei Jesus, dessen Freunde wir sind, ist das alles anders. Wir sind in alles, was der Vater wollte und will, eingeweiht. Jesus hat es gesagt, erklärt und wiederholt und mit Gleichnissen untermauert. Immer wieder, bis sie es begriffen hatten. Wir kennen also diese große Liebesbewegung Gottes hinein in unsere Welt zu uns Menschen. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist Gottes Wille, den wir durch Jesus kennen. In der Liebe Jesu bleiben. Das gelingt Kraft seines Opfers. Als seine Freunde, seine Mitwisser, seine Geliebten dürfen wir beten. den Vater bitten, beten wir, dann stellen wir uns sozusagen hinter Jesus, unseren großen Fürbitter und Lehrer, eben als die Eingeweihten, die Freunde. Wir werden also nicht um etwas bitten, was den guten, heilsamen Gedanken, Plänen und Unternehmungen Gottes in dieser Welt zuwiderläuft. In der Liebe Jesu bleiben, aufgrund seiner Wahl gelingt das. In der Liebe Jesu bleiben, Kraft seines Opfers gelingt das. Und nur noch der dritte Aspekt, bleiben in Jesu Liebe ist, bleiben in seiner Freude. Nun ist aber noch unklar, wie das zusammengeht, das Halten der Gebote und die bleibende vollwertige Freude, von der Jesus hier spricht. Das scheint ja ein Widerspruch zu sein. Versuchen wir es so zu beschreiben. Aufgrund seiner Wahl können wir glauben und haben wir ewiges Leben. Weil Gottes Liebes- und Rettungsbewegung in unsere Welt hinein schon vollzogen ist, haben wir Hoffnung und Zukunft. Und Kraft seines Opfers sind wir von Sklaven zu Freunden geworden. Ich denke, wenn wir das so richtig zutiefst verinnerlicht haben und verstanden haben, dann werden wir die Weisungen, die Jesus nach seiner Lehre gibt, und seine Gebote nicht als Last oder Einengung empfinden, weil wir seine Freunde sind und weil wir wissen, was er eigentlich will. Gibt es bei den Geboten, die wir im Neuen Testament finden, die von Jesus kommen, gibt es da eins, das du als Last oder als unerfüllbar findest? Wenn wir zum Staunen gekommen sind über das Verliebtsein Gottes in uns Menschen, dann können wir erkennen, dass Jesus uns nicht belasten oder niederdrücken oder fertig machen will oder das Leben schwerer und gängeln machen. Der alttestamentliche Beter sagt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und verkündige all sein Tun. Wir können erkennen, dass er uns in die Lage versetzt, diese Liebe an andere weiterzugeben. 1. Johannes 3,16 heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben lassen für die Brüder. Jetzt merkt man an dieser Stelle, dass das mit der Liebe manchmal ganz schön schwer sein kann. An Jesus kann man das erkennen. Seine Liebe ist auf Widerstand gestoßen, auf Ablehnung. Er war damals den Menschen, die er lieben, retten und zum Vater führen wollte, gar nicht willkommen. Er war ein Fremdkörper für sie. Seine Liebe ist nicht bei ihnen gelandet. Merken wir uns jetzt hier nur dies: Es gehört mit zur Liebe, dass sie es schwer haben kann, dass sie aber nicht aufgibt. Und auch das kann man bei Jesus gut erkennen. Ich fasse zusammen. Bleiben in Jesu Liebe, das ist die Hauptbotschaft des Textes heute und eigentlich die Hauptbotschaft der gesamten Texte zur Passion, aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu. In Jesu Liebe bleiben, das gelingt, weil er uns erwählt hat. Und möglich geworden ist das Kraft seines Opfers auf Golgatha. Das führt letztlich zu einer tiefen, kaum aussprechbaren Freude. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren habe ich einen Christen kennengelernt. Immer wenn Gebetsgemeinschaft war, kam unter anderem von ihm da der Satz: Gott, ich danke dir, dass es dich in meinem Leben gibt. Das war seine Umschreibung dafür: Ich bin von Gott geliebt, ich will bei Gott bleiben und gehöre zu ihm im Leben und im Sterben und in Ewigkeit. Solches Wissen ist gut zu wissen. Das ist zum Aufatmen. Das erleichtert. Wanderersleute wissen, dass, wenn man einen schweren Rucksack tragen muss oder will und den Rucksack absetzt, dann können sich die Rückenmuskeln entspannen. Das tut richtig gut. Dieses Wissen: Ich bin erwählt, ich bin gehalten, ich bin geliebt. Das tut gut, das entspannt. Und gleichzeitig ist diese Gewissheit die Grundlage dafür, dass wir vertrauensvoll das anpacken können, was zu unserem Leben als Aufgaben gehört. was an Problemen und Aufgaben vor uns liegt, was so schwer zu sein scheint. Wie soll das weitergehen mit unserer Welt? Im persönlichen Leben, im privaten, zu Hause, im Beruf, in der Verwandtschaft, in der Politik, in unserer Gesellschaft. Wir dürfen daran festhalten. Wir sind erwählt und Gott hat diese ganze Sache nicht aufgegeben, sondern wird alles zu einem guten Ende bringen. Auch das Miteinander in der Gemeinde, mit den kleinen und großen Anliegen, die jede Gemeinde zu tun hat, bleiben in der Liebe Jesu, das ist möglich. Mit dem Kopf wissen wir das längst. Aber in bestimmten Situationen, da muss es nochmal neu durchbuchstabiert werden. Es ist möglich aufgrund seiner Wahl, Kraft seines Opfers und in seiner Freude. Ich lese uns zum Abschied, einen Abschied der Predigt, einen Text vor von einem Mann, der ist vor 10 Jahren ungefähr verstorben. Das war ein literarischer Kabarettist, Hans-Dieter Hüsch. Manche kennen Texte von ihm. Ich kenne ihn ziemlich lange und habe beobachtet, je älter er wurde, er ist 80 Jahre alt geworden, je älter er wurde, desto deutlicher trat sein Christsein hervor, auch in den Texten. Er hat an seinem Wohnort und anderswo auch, wenn er eingeladen wurde als literarischer Kabarettist, er hat Kurzpredigten gehalten. Und je älter er wurde, desto deutlicher wurde, wo er steht und was ihm wichtig ist. Einen dieser Texte aus der Schlusszeit lese ich euch vor. Hans-Dieter Hüsch sagt, im Übrigen meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu dem Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Er möge uns weiterhin lehren, das Kreuz als Krone zu tragen. Und darin nicht unsicher zu werden. Soll doch seine Liebe unsere Liebe sein. Er möge, wie es auskommt, in unser Herz eindringen und uns mit seinen Gedankengängen erfrischen. Uns auf Wege führen, die wir bisher nicht betreten haben, aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen will, weil wir es dürfen. Und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Wir müssen endlich damit beginnen, das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln. Denn wir sind Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und jeder soll es sehen und ganz erstaunt sein, dass Gottes Kinder so leicht und so fröhlich sein können und sagen, Donnerwetter. Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe die Kinder Gottes gesehen. Und sie seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die Liebe alles überwindet. Und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Christus Jesus. Amen.